Die einzige Hoffnung, die dort existiert, lautet Trump oder auch Netanyahu. Auch wenn Europäer sich einbilden, dass sie große Player sind und kluge Papiere verabschieden, aber Europäer sind völlig irrelevant. Free Gaza, wenn man sich mal einfach Bilder von den Demonstrationen mal anschaut, wird man auch oft sehen, dass da Flaggen der Islamischen Republik dabei sind. Das heißt, diese Leute sympathisieren ja auch mit den Mullahs. Ich meine, die Mullahs im Iran, die finanzieren ja auch weltweit Bewegungen dieser Art.
Sie waren FDP-Generalsekretär, sind dann über eine gewisse Aktion D-Day gestolpert und dann zurückgetreten. Okay, Sie schauen gerade so ein bisschen wie, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau.
Noch nie gehört.
Das ist Machtspiel. Der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Jeden Donnerstag blicken wir auf das, was Deutschland bewegt. Diese Woche geht es um die Frage, wie hoch die Chance ist, dass das Mullah-Regime im Iran noch stürzt. Mir gegenüber sitzt jemand, der sich mit dem Land und der Politik bestens auskennt, nämlich der ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete Bijan Cirsaray. Hallo, Herr Cirsaray.
Hallo, guten Tag.
Herr Cirsaray, was haben Sie als letztes persönlich aus dem Iran gehört, von Familie, von Bekannten?
Unterschiedliche Dinge, vor allem die Hoffnung bei den Menschen, dass dieses Regime tatsächlich zu Ende geht. Denn es gab ja unterschiedliche Phasen in den letzten Jahrzehnten. Es gab ja auch häufig in den letzten Jahren die Hoffnung, dass dieses Regime sich verändert oder reformiert. Aber das ist vorbei. Heute sind die überwiegende Mehrheit der Menschen im Iran der Meinung, dieses System lässt sich nicht reformieren und dieses Regime muss weg. Es muss was anderes da kommen.
Die Proteste, die wir gesehen haben, wurden wirklich so brutal wie noch nie niedergeschlagen. Wir reden noch über die Proteste. Wir zeichnen am Mittwoch auf und gerade verdichten sich die Anzeichen, dass es doch Verhandlungen geben wird zwischen den USA und den Iran am Freitag in Istanbul. Heißt es, dass die Proteste dann alle umsonst waren?
Nein, das glaube ich nicht. Mag sein, dass die Proteste für eine Weile aufhören, weil sie auch brutal niedergeschlagen wurden. Aber diese Proteste wird es in den nächsten Wochen und Monaten immer häufiger geben. Denn das Regime hat meiner Meinung nach fertig. Und die Unzufriedenheit der Menschen steigt und steigt. Und dieses Regime ist ja auch nicht in der Lage, irgendwelche Lösungen zu präsentieren. Dieses Regime ist ja moralisch, wirtschaftlich, aber auch politisch gescheitert. Verhandlungen mit der Islamischen Republik halte ich für falsch, denn diese Verhandlungen wären
Sie
auch...
Sie meinen zwischen den USA und der Islamischen Republik?
Ja, weil ich meine, es gab ja genügend Gelegenheiten in den nächsten Jahrzehnten, irgendwelche Verhandlungslösungen mit der Islamischen Republik zu erreichen. Das ist ja nicht erfolgt. Und einer der größten Fehler der letzten Jahre war aus meiner Sicht das Atomabkommen mit dem Iran. Und ich hoffe nicht, dass der Westen wieder auf die Idee kommt, Abkommen dieser Art mit der Islamischen Republik Iran zu erreichen.
Bevor wir weiter über die Verantwortung des Westens reden, würde ich Sie einmal vorstellen. Sie sind mit 11 Jahren allein aus dem Iran nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Das ist richtig so.
Das ist richtig, ja.
Und Sie sind ganz offensichtlich, haben eine beispielhafte Integration, ist Ihnen gelungen. Sie leben seit Jahrzehnten hier und haben auch den Sprung in die etablierte Politik geschafft. Sie waren FDP-Generalsekretär, sind dann über eine gewisse Aktion D-Day gestolpert und dann zurückgetreten. Okay, Sie schauen gerade so ein bisschen wie, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau.
Noch nie gehört.
Und sind jetzt aber immer noch in der FDP.
Selbstverständlich bin ja auch nach wie vor engagiert in der FDP und habe auch vor Ort in Nordrhein-Westfalen Verantwortung, auch bei uns in der Region, und werde auch alles tun, damit die FDP wieder zurückkommt.
Okay, darauf sind wir gespannt. Und Sie haben sich auch immer wieder zum Thema Iran geäußert. Wie blicken Sie jetzt auf die Situation? Haben Sie das Gefühl, naja, wir haben es euch ja immer gesagt, wir Deutsch-Iraner, und niemand wollte es hören?
Na, es gab ja bei den sogenannten Deutsch-Iranern ja auch unterschiedliche Meinungen und Auffassungen. Aber ich würde sagen, tendenziell lage ich schon mit meiner Einschätzung ab 2015 schon richtig. Auch ich habe.
Und welche war die? Können Sie es nochmal sagen?
Im Grunde genommen mit dem Atomabkommen. Denn auch ich habe damals, als das Atomabkommen zustande kam, in den Anfängen, war davon überzeugt, dass es richtig ist. Ich war der Meinung, damit würde man vor allem wirtschaftliche Anreize schaffen, damit die Islamische Republik sich reformiert und verändert.
Das Atomabkommen, kurz zur Erklärung, ist eine Vereinbarung von 2015 zwischen dem Iran, USA, China, Russland und Europa, dass der Iran eben keine Atomwaffen produziert.
Genau. Das Regime spielt natürlich damit, denn sie wollen eine Art, und das war die Strategie über viele Jahre, eine verdeckte Atommacht zu sein. Das heißt, nicht sofort Atommacht sein, sondern tatsächlich zu jedem Zeitpunkt die Fähigkeiten zu haben, quasi als Atommacht agieren zu können. Die Atomfrage ist von zentraler Bedeutung für dieses Regime, denn es ist eine Art Lebensversicherung für dieses Regime. Denn das Regime sagt ganz genau, in Nordkorea, da existiert eine Atommacht und die werden deswegen in Ruhe gelassen. Das ist die
maximale Abschreckung.
Genau, maximale Abschreckung. Hätte Gaddafi oder hätte Saddam Hussein, hätten die auch diese Fähigkeiten, hätte man sie in Ruhe gelassen. Das ist die Analyse des Regimes. Deswegen wollen sie eine Atommacht werden, damit sie auch in Ruhe gelassen werden und übrigens auch dann komplett den Nahen und Mittleren Osten dominieren können. Und ich habe auch lange geglaubt, dass im Iran selbst eine politische Auseinandersetzung gibt zwischen den sogenannten Konservativen und der Reformbewegung. Und irgendwann mal so ab 2015, ab 2016 habe ich gemerkt, das Regime hat das Atomabkommen nicht benutzt, um sich zu verändern oder die wirtschaftlichen Vorteile zu nutzen für das Land. Also keine einzige Schule oder kein einziges Krankenhaus ist gebaut worden, sondern das Regime hat das Geld dann in pro-iranische oder pro-Regime-Milizen, sogenannten Proxies, gesteckt. Das Regime hat Terrorismus
unter
auf der Welt.
Unter anderem in Syrien,
ja,
im Libanon.
Genau, genau. Das Regime hat Terrorismus auf der ganzen Welt finanziert. Das Regime hat dann nebenbei ein Raketenprogramm aufgebaut, das ist im Wesentlichen in Europa ignoriert worden.
Woran lag das Ihrer Meinung nach?
Ja, eine gewisse Naivität, aber auch ein Stück, wir schauen weg und setzen einfach auf einen Dialog mit dem Regime. Und dann passierte damals etwas, die Trump-1-Administration hat dann das Atomabkommen verlassen. Aus meiner Sicht völlig richtig. Und ab da hat es auch nichts mehr mit dem Iran zu tun, sondern irgendwie wollte man auf europäischer Seite unbedingt der Trump-Administration und den Amerikanern zeigen, ja, im Gegensatz zu euch setzen wir auf Diplomatie und Verhandlungen. Aber
also
das,
man hat sich da moralisch überlegen gefühlt.
Genau, man hat sich tatsächlich moralisch überlegen gefühlt. Ich war ja viele Jahre im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages tätig und da war das immer dabei. Man fühlte sich moralisch überlegen gegenüber den Amerikanern, dass man dadurch den Nahen Osten auf den Kopf stellt und das Regime stärkt, das wurde komplett ausgeblendet. Und Leute wie ich, die das permanent bei jeder Gelegenheit gesagt haben, wie oft habe ich gesagt, wir müssen die Revolutionswächter auf die sogenannte Terrorliste der Europäischen Union setzen. Diese
was jetzt
Dinge,
kürzlich passiert ist,
jetzt,
aber Sie fordern
was das jetzt Jahren. Endlich passiert ist. Also ich weiß noch selbst in der alten Ampelkoalition, also in der Merkel-Ära sowieso, da hat man kein Ohr für dieses Thema gehabt, aber auch in der Ampelkoalition kann ich mich erinnern, dass unter Frau Baerbock das Thema nicht gewollt war. Und deswegen hatten wir auch Konflikte diesbezüglich, aber unter anderem. Aber trotzdem, das ist jetzt Vergangenheit. Ich glaube, jeder hat hoffentlich auf der Welt verstanden, dass man mit diesen Leuten, mit diesem Regime nicht verhandeln kann. Diese Leute haben nichts Gutes im Sinn mit der Region und mit dem eigenen Land.
Aber wenn Sie sagen, Verhandlungen haben keinen Sinn, Abkommen sind immer nur Scheinabkommen, um eigentlich das Regime zu stabilisieren, was ist dann die Option, und da reden wir, glaube ich, eher über die USA als über Europa, also ist dann ein militärischer Schlag, den sich ja viele Iraner nach dem, was wir hören, wünschen, ist das die einzige Option?
Also zunächst einmal, Europa ist völlig irrelevant. Auch wenn Europäer sich einbilden, dass sie große Player sind und kluge Papiere verabschieden. Aber Europäer sind völlig irrelevant.
Auch Friedrich Merz ist irrelevant?
Ich würde Friedrich Merz ungern als irrelevant bezeichnen, weil er schon übrigens auch im Zusammenhang mit dem Iran aus meiner Sicht richtige Dinge sagt. Aber trotzdem letztendlich in diesem Konzern der Europäischen Union war man bis jetzt passiv. Übrigens, das ist auch das Bild, weil Sie mich vorhin gefragt haben, wie sehen das die Menschen im Iran? Das ist das Bild, was dort abgegeben wird. Und das kann man sich vielleicht in Deutschland nicht vorstellen, wenn man mit der Brille der deutschen Debatte drauf schaut. Aber im Iran ist Trump Hoffnungsträger für die Menschen. Die Menschen im Iran haben die Hoffnung, dass jemand wie Trump sie rettet. Denn allein auf die Straße zu gehen, gegen dieses Regime aufzustehen, zu protestieren, endet böse. Das wissen sie auch. Und dieses Regime ist ja auch maximal brutal im Umgang mit Kritik. Deswegen die einzige Hoffnung, die dort existiert, lautet Trump oder auch Netanyahu. Das kann man sich, wenn man unsere Debatten in Deutschland anschaut, nicht vorstellen.
Das kann man sich wirklich schwer vorstellen. Ich lese immer wieder im Spiegel und anderen Medien, dass Trump ein Faschist ist. Und wenn man das dann gegenüberstellt, also mit der iranischen Bevölkerung, deren letzte Hoffnung er jetzt ist, dann passt das eigentlich überhaupt nicht zusammen.
Ja, das ist halt die Komplexität der Politik.
Worum geht es Trump bei den Verhandlungen oder was denkt er, wenn er auf den Iran blickt? Geht es ihm da vor allen Dingen um die Menschenrechte?
Ich weiß es nicht. Ich kann es auch noch nicht genau zu Trump sagen. Ich weiß aber, dass die amerikanische Politik interessengeleitet ist. Vor allem amerikanische Außenpolitik ist ganz klar interessengeleitet. Und man wird dort wahrscheinlich auch zu einer Überzeugung gekommen sein, dass dieses Regime gegen die Interessen der Vereinigten Staaten oder gegen die Interessen des Westens agiert.
Auch durch seine Proxies.
Genau, durch seine Proxies und sein Handeln, Finanzierung vom Terrorismus und diese Dinge, aber auch Teil der Achse mit Russland und China. Und deswegen will man an der Stelle auch geopolitisch agieren. Und es ist übrigens auch wirtschaftlich, könnte das interessant sein, ein Iran in der Demokratie mit solchen Potenzialen, Kapazitäten, Ressourcen ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. All diese Dinge spielen schon in der Diskussion in Amerika eine Rolle.
Allerdings hatte man ja auch das Gefühl, Trump sieht die Proteste, er hat den Protestierenden zugerufen, haltet durch, Hilfe kommt. Also so ganz scheint es an ihm auch nicht vorbeizugehen, dieser Freiheitskampf.
Absolut. Und deswegen ist er ja auch für die Menschen dort ein Hoffnungsträger. Und jetzt erst recht, wo sie gesehen haben, sie waren auf der Straße, sind niedergemetzelt worden. So ein bisschen gibt es auch das Gefühl, aus eigener Kraft heraus können wir es nicht schaffen. Übrigens, das war in den letzten Jahren auch so. Und man darf nicht vergessen, der 12-Tage-Krieg vor einem Jahr.
Zwischen Israel und Iran.
Genau. Und die Angriffe Israels haben natürlich dieses Regime massiv destabilisiert. Es mag sein, dass das in Europa kritisch bewertet wurde, aber im Kern ist dieses Regime durch diese Angriffe stark beschädigt worden und quasi der Untergang dieses Regimes im Prinzip ja auch eingeleitet worden. Und man darf auch nicht vergessen, die führenden Köpfe der Islamischen Republik waren immer der Meinung, die können machen, was sie wollen. Denen persönlich wird nichts passieren. Mhm. Und durch den Fall Venezuela, aber auch durch die Angriffe im letzten Sommer.
Das war gerade für dann so Köpfe eines Regimes schon ein krasses Warnsignal.
Natürlich, für die ist das ein Warnsignal. Vorsicht, es kann jeden Tag euch treffen. Und hier gibt es nicht große moralische Diskussionen über Völkerrecht, sondern hier kommt die Strafe von oben. Und das macht natürlich bei den Menschen im Iran Eindruck, sorgt für Hoffnung. Denn wären diese Punkte nicht, würde dieses Regime weiter existieren.
Man hört ja seit Jahren den Satz, ein Regimewechsel im Iran ist nur eine Frage der Zeit. Glauben Ihre Angehörigen, Ihre Freunde vor Ort, dass das noch passiert?
Ja, und ich glaube das auch. Ich glaube nicht, dass dieses Regime auf Dauer eine Zukunft hat. Ich kann natürlich keine Prognose abgeben, ob das jetzt nächste Woche passiert oder in 3 Monaten passiert oder vielleicht in einem Jahr. Aber aus meiner Sicht ist dieses Regime völlig am Ende. Dieses Regime befindet sich inzwischen im Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Mhm. Und das wird auf Dauer nicht gut gehen.
Wie nah gehen Ihnen die Bilder der Proteste, die Bilder von den Leichen, also das Wenige, was man mitkriegt? Das Internet wurde ja weitestgehend abgestellt. Die unheimliche Stille jetzt, wo die Proteste so brutal niedergeschlagen wurden. Was empfinden Sie da?
Also mir gehen diese Bilder sehr nah. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen hatten. Es gibt ja ein Video, wo in der Leichenhalle ein Vater seinen Sohn sucht und ihn die ganze Zeit ruft. Also das sind so Dinge, die sind einfach ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Und aber die bestärken mich darin in meiner Ansicht, dass man mit diesem Regime nicht verhandeln kann und dass diese Leute einfach entmachtet werden müssen und zur Verantwortung gezogen werden müssen.
Haben Sie eine Vorstellung davon, was danach kommt? Was kommt, weil das ist ja das Problem auch, warum die USA möglicherweise zurückhaltend sind, dass völlig unklar ist, der Iran ist viel komplexer als beispielsweise Venezuela, was danach kommen würde. Und eigentlich reicht es vermutlich auch nicht, den Kopf, namentlich Khamenei, abzuschlagen und dann hätte man einen Regime-Change, da käme einfach der nächste nach.
Ein Regime-Change im Iran wäre aus meiner Sicht erfolgreich. Ganz anders und ist auch nicht vergleichbar mit dem sogenannten arabischen Frühling, was wir vor vielen Jahren erlebt haben. Denn die iranische Zivilgesellschaft ist bereits heute schon in der Lage, meiner Meinung nach in demokratische Strukturen zu denken und zu handeln. Im Iran sind die Menschen wahnsinnig gut ausgebildet. Mhm. Da ist eine Generation, die ist politisch sehr klar aufgestellt. Ganz anders im Vergleich zu der Elterngeneration oder Großelterngeneration. Die haben sehr viel Erfahrung mit einer Diktatur. Die haben sehr viel Erfahrung mit Islamismus. Auch ein großer Unterschied zum arabischen Frühling, weil man dort oft Islamismus zum Teil als Lösung gesehen hat. Im Iran wird Islamismus, vor allem auch der politische Islam an sich, heute abgelehnt von den Menschen. Das ist meiner
Sicht. Man merkt es auch bei den Iranern, die in Deutschland
genau,
sind, dass sie das viel kritischer auf den politischen Islam
exakt,
gucken.
Exakt. Und das ist für den Nahen und Mittleren Osten ein Novum. Das wäre ein, wie sagt man so schön, ein Game Changer. Und es gibt auch außerhalb des Irans ja auch eine starke Community, die auch einen Beitrag leisten könnte. Aber im Kern nochmal zurück, die Menschen vor Ort. Es gibt eine starke iranische Zivilgesellschaft. Es gibt heute gewerkschaftliche Strukturen. Es gibt heute eine Umweltbewegung. Und es gibt wahnsinnig viele Menschen, die einfach ganz genau in den letzten Jahren gesehen haben, wohin eine bestimmte politische Richtung führt und dass man auch bestimmte Fehler nicht mehr wiederholen will. Also im Iran besteht tatsächlich die Chance, eine echte Demokratie ins Leben zu rufen.
Können Sie sich echt vorstellen, dass es eine Demokratie, so wie wir sie im Westen kennen, im Iran gibt?
Absolut, das kann ich mir vorstellen. Dahin gehen ja auch die Diskussionen. Im Iran wird man nach dem Ende dieses Regimes, werden alle Akteure peinlichst genau darauf achten, dass nicht eine neue Diktatur entsteht. Das heißt, die Verfassung, die dann erarbeitet wird, ist eine demokratische Verfassung. Und es ist ja auch die Lehre aus den dunklen Jahren der Islamischen Republik, dass die Demokratie basierend auf einer demokratischen Verfassung existiert und vor allem, dass Demokraten diese Verfassung am Leben erhalten. Wir haben ja selbst aus der eigenen Geschichte die Weimarer Republik. Es gibt ja viele Gründe, warum die Weimarer Republik gescheitert ist. Aber einer der Hauptgründe meiner Meinung nach war, dass es eine Demokratie war ohne Demokraten. Und eine Demokratie ohne Demokraten funktioniert nicht. Das heißt, eine Verfassung allein würde nicht reichen, aber die Demokraten.
Man braucht die Menschen, die daran glauben.
Man braucht die Menschen, die daran glauben. Und das sehe ich heute in der iranischen Gesellschaft schon, in der iranischen Zivilgesellschaft.
Es gibt ja einen Name, der so als möglicher Nachfolger nach einem potenziellen Regime-Change so herumschwirrt. Und das ist der Reza Pahlavi, der Sohn des letzten Schahs. Der hat die Proteste auch maßgeblich beeinflusst. Können Sie eine Einschätzung geben, wie viel Rückhalt hat der in der Bevölkerung? Und können Sie sich vorstellen, dass der mal die Nachfolge antritt? Das ginge dann natürlich wieder Richtung mehr in eine Monarchie womöglich.
Also er hat sehr viel Rückhalt, was ich aus dem Iran mitbekomme, was ich miterlebe und die Dinge, die ich lese und beobachte, auch aus den zahlreichen Videos, die aus dem Land auch rausgeschickt werden. Er hat sehr viel Rückhalt in der iranischen Bevölkerung und ich glaube, das ist das Gesicht der Freiheitsbewegung zurzeit im Iran aus der Sicht der Menschen. Ich habe ihn vielleicht vor 10, 15 Jahren kritisch gesehen. Aber inzwischen würde ich sagen, er
hat. Woran lag das?
Ja, vielleicht auch, weil ich mich gar nicht mit ihm beschäftigt hatte, so richtig. Aber ich glaube, er gehört auch zu denjenigen, die auch einen Plan haben für die Zukunft Irans. Und ich bin deutscher Politiker, ich bin kein iranischer Politiker. Und wir sind in Deutschland, wir müssen an die Interessen Europas denken und des Westens. Was kann den Westen Besseres passieren, als so eine Figur zu haben, so eine Persönlichkeit zu haben, die im Grunde genommen im Westen aufgewachsen ist, westlich orientiert denkt und gleichzeitig Demokrat ist. Ich glaube, dass er eine zentrale Rolle spielen wird, ob er als König, ob er als Präsident oder Ministerpräsident, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, vielleicht er selbst auch nicht. Aber eins ist klar, selbst wenn Iran eine Monarchie wieder wäre, bleibt es trotzdem eine Demokratie. Alles andere wird er selbst auch nicht wollen, meiner Meinung nach. Eine Demokratie im Iran braucht natürlich auch eine Symbolfigur, die übrigens auch den Vielvölkerstaat Iran zusammenhält. Mhm. Und da spielt natürlich ein König oder die Monarchie eine große Rolle, aber letztendlich ist es eine Demokratie und der mögliche König dann eine, sowas wie ein Staatsoberhaupt, ob dann eine Symbolfigur oder Hüter der Verfassung. Aber im Kern, ich bin fest davon überzeugt, dass Herr Reza Pahlavi ein überzeugter Demokrat ist.
Was ja auffällig ist, wir haben in Deutschland gesehen, dass beim Krieg in Gaza Tausende, Zehntausende bis Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, Woche für Woche skandiert haben gegen Israel auch. Unis wurden besetzt, es gab Hamas-Graffiti, also die Aktionen haben sich da akkumuliert. Beim Iran hat man das Gefühl, es ist weitgehend still oder täuscht der Eindruck?
Nein, das empört mich. Übrigens auch sehr viele Iraner sind darüber empört, aber gleichzeitig auch nicht überrascht.
Woran liegt das? Warum überrascht ihr das nicht?
Ja, ich meine, wenn man diese ganzen Leute sieht, Free Gaza, Free Palestine oder wie diese Gruppen alle so heißen, wenn man sich mal einfach Bilder von den Demonstrationen mal anschaut, wird man auch oft sehen, dass da Flaggen der Islamischen Republik dabei sind. Das heißt, diese Leute sympathisieren ja auch mit den Mullahs. Ich meine, die Mullahs im Iran, die finanzieren ja auch weltweit Bewegungen dieser Art, also sind mit Geldgeber für dieses Denken. Und der Freiheitskampf der Menschen im Iran ist auch ein Kampf gegen Islamismus. Mhm. Und das passt natürlich vielen aus dieser Bewegung nicht. Da laufen auch sehr viele Leute mit, denen geht es doch gar nicht um Palästina. Die verfolgen andere Interessen. Sie sind gegen Juden und versuchen das so quasi einen politischen quasi Legitimität zu geben. Ansonsten, denen geht es auch nicht um Menschenrechte, denn wenn es denen nur wirklich um Menschenrechte gehen würde, müssten sie aufstehen und an der Seite der Iraner übrigens auch in Deutschland
demonstrieren. Auch der Genozidvorwurf, den man immer wieder gehört hat, das ist grotesk, dass der jetzt eigentlich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass im Iran ein Genozid stattfindet, also von der Begrifflichkeit her, aber dass eine Regierung so hart gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, hat man ja selten gesehen.
Also selten gesehen, eine solche Brutalität. Also ich habe nie viel von diesem Regime gehalten, aber das hat mich sogar überrascht, wie brutal und kompromisslos die da gegen die eigene Bevölkerung vorgehen. Und deswegen habe ich auch gesagt, da wird Krieg geführt gegen die eigene Bevölkerung. Und dass diese angeblichen Menschenrechtsfreunde von diesen Bewegungen um Palästina herum, dass die da ganz still sind, das ist total verräterisch.
Ja. Sie haben gerade gesagt, die Menschen führen einen Freiheitskampf. Ich finde, das ist der treffende Begriff, ist wirklich Wahnsinn. Wenn man sich vorstellt, man geht auf die Straße, man geht das Risiko ein, abgeschossen zu werden, ins Gefängnis zu kommen, entführt zu werden. Tatsächlich sind die Proteste ja jetzt deswegen auch niedergeschlagen. Also Beobachter haben zuletzt gesagt, wer jetzt noch auf die Straße geht, hat einen Todeswunsch. Das ist wirklich, man kann sich das gar nicht vorstellen. Woher nehmen die Leute noch den Mut zu protestieren? Das ist ja auch nicht die erste Protestwelle, die niedergeschlagen wurde.
Es ist zum Teil die pure Verzweiflung, weil man auch dieses Leben nicht mehr ertragen kann dort. Es ist ein Leben wie in einem Gefängnis. Und ich stelle mir das vor, wenn man gerade 17, 18 ist und man ist in der Ausbildung, im Studium, man hat Träume fürs Leben, man will Dinge anpacken, gestalten und dann steht so ein Regime da und dieses Regime greift ja komplett in deinem Alltag hinein und nimmt dir komplett den Raum auch für Entwicklung. Du darfst deine Meinung nicht sagen. Du darfst den Beruf, den du willst, nicht ausüben. Du darfst nicht reisen. Also auch diese Dinge, die sind stark eingeschränkt. Und dieses Land, und das weiß auch jeder, der dort lebt, dieses Land hat wahnsinnig viel Potenzial. Dieses Land könnte sehr reich sein.
Sehr rohstoffreich.
Sehr viele Rohstoffe. Und wenn man sieht,
sehr junge Bevölkerung.
Sehr junge Bevölkerung. Und was ich vorhin gesagt habe, sehr gut ausgebildet. Aber wenn man dann sieht, dass die das ganze Geld für ideologische Ziele verpulvern, dass sie das Geld nutzen, um Terrororganisationen zu finanzieren, dass sie das Geld benutzen, um die Hisbollah zu finanzieren, dass sie das Geld benutzen, um Hamas zu finanzieren und die Menschen im Iran haben nichts von dem Geld und sind gezwungen, in Armut zu leben zum Teil. Die Mittelschicht, die es im Iran gibt, die wird ja immer kleiner und kleiner und die Elite, sage ich mal, um dieses Regime herum, um Mullahs, um die Revolutionswächter, auf der anderen Seite führen natürlich ein großartiges Leben, haben Vermögen ohne Ende, nicht nur im Iran, sondern auch außerhalb des Landes. Die Revolutionswächter, über die wir ständig reden, die haben ja wahnsinnig viele Kompetenzfelder aufgebaut in den letzten Jahren, angefangen von Menschen verhaften und foltern bis Chipherstellung. Die können da alles. Das ist eine
schreckliche Bandbreite an Kompetenzfeldern.
Das ist eine schreckliche Bandbreite. Das ist ein Großkonzern, die haben eigene Unternehmen, die haben eigene Stiftungen, die haben eigene Geheimdienste. Also die haben sich natürlich enorm entwickelt. Und diese Leute, die innerhalb dieses Systems leben, haben natürlich auch mehrere Staatsbürgerschaften, haben sich längst schon mehrfach abgesichert, auch was passiert, wenn sie abgesetzt werden. Also das ist diese unglaubliche Ungerechtigkeit in der iranischen Gesellschaft ist tagtäglich erlebbar. Mir tut das immer weh, wenn ich mit jungen Leuten aus dem Iran rede und höre, was die für Wünsche haben. Also wünschen sich ein Leben in einer Demokratie, in Freiheit. Alles Dinge, die wir hier haben und auch für uns selbstverständlich sind. Also ich stehe morgens nicht auf und sage, hurra, ich bin glücklich, weil wir in einer Demokratie leben. Weil es ist leider auch selbstverständlich, dass wir in Freiheit leben. Aber wenn man sieht, in einem Land wie Iran, dass das die Wünsche der Menschen sind und dafür sind sie bereit zu sterben, dann wird man schon sehr nachdenklich.
Wenn Sie jetzt im Iran wären, was hätten Sie gemacht?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Spontan hätte ich gesagt, ich wäre jetzt auf der Straße und würde gegen dieses Regime demonstrieren. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich tatsächlich diesen Mut hätte. Wenn man sieht, wie, und das ist ja auch vor Ort auch bekannt, wie brutal gegen Demonstranten vorgegangen wird. Übrigens, da besteht nicht nur die Gefahr, dass man erschossen wird, sondern es besteht auch die Gefahr, dass man von denen verhaftet wird.
Fast noch schlimmer in der, also was Folter angeht.
Genau, und man wird hinterher entführt, über Monate, Jahre gefoltert. Deswegen bin ich mir nicht sicher, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ja, ich wäre jetzt auf der Straße und würde für die Freiheit demonstrieren, ist leicht gesagt. Denn in Wahrheit bin ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt mich trauen würde, das Haus zu verlassen in so einer Zeit. Ich kann diese Frage ehrlich gesagt gar nicht beantworten, denn da geht es auch, diese Entscheidung, ich gehe raus und ich stelle mich im Alltag gegen, noch nicht mal bei einer Demonstration, sondern man stellt sich gegen dieses Regime. Und eine solche Entscheidung hat ja nicht nur Folgen für eine Person, sondern das hat ja Folgen für die gesamte Familie und Verwandtschaft, Freundeskreis, denn die werden alle mit reingezogen werden. Zu so einer Entscheidung gehört sehr, sehr viel Mut. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich diesen Mut hätte.
Umso mehr kann man nur den Hut ziehen vor Mut der Iraner, die das eben zu Tausenden getan haben.
Ja, das ist richtig.
Sie waren mal außenpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion, der FDP, Generalsekretär. Jetzt sind Sie Chef der Kommunalverwaltung im Rhein-Kreis Neuss. Bedauern Sie es aktuell manchmal, auch angesichts der außenpolitischen Lage, dass die FDP nicht mehr in der Regierung vertreten ist und auch nicht im Bundestag sitzt?
Ich bedauere, dass die FDP zurzeit nicht im Bundestag ist, denn ich bin nach wie vor davon überzeugt, auch wenn man über viele Dinge kritisch reden kann oder reden muss. Aber sei dahingestellt, ich bin fest davon überzeugt, dass Deutschland die FDP braucht. Denn die Themen, die die FDP hat, die sind aktueller denn je. Und wenn ich mir die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland anschaue, die Probleme, die wir derzeit haben, auch verbunden mit den ganzen Reformdiskussionen, aber auch wenn ich mir die gesellschaftspolitischen Themen anschaue, das Thema Freiheit, übrigens auch das Thema Migration, eine klar und deutlich aufgestellte FDP wäre eine Bereicherung für das Land.
Jetzt gibt es gerade bei den Wählern viel Unmut, der aus der Ampelregierung SPD, Grüne und FDP resultiert. Gibt es eine Entscheidung aus der Zeit Ihrer Regierungsverantwortung, die Sie rückgängig machen würden oder die Sie bereuen?
Es gibt viele Dinge, die aus meiner Sicht falsch waren. Und einer der Gründe, ich war froh, als die Ampelkoalition zu Ende war, denn zum Schluss gab es völlig unterschiedliche Auffassungen über die zentralen Herausforderungen im Land. Wir als FDP waren der Meinung, dass die wirtschaftspolitischen Themen der Zeit besonders wichtig sind, übrigens auch die finanzpolitischen. Und wir waren auch der Meinung, diese Regierung muss beim Thema Migration einen völlig anderen Kurs auch einschlagen.
Und das war mit SPD und Grünen oft schwer umzusetzen.
Das war mit SPD und Grün und übrigens auch, das gehört zur Wahrheit dazu, ein Teil meiner eigenen Partei, schwer umzusetzen. Und deswegen ist es auch am Ende so gekommen, wie es gekommen ist. Aber wir reden heute in Deutschland über Probleme, über Themen, die hätte man eigentlich schon alle vor 10 Jahren anpacken müssen. Und das ist nicht passiert. Und das hat natürlich politische und wirtschaftliche Folgen.
Hier war letzte Woche Frauke Petri zu Gast, hat gerade auch eine neue Partei gegründet, hat der FDP beschieden, dass sie klinisch tot sei. Machen Ihnen diese ganzen neuen Parteien, die so aus dem Boden sprießen, Sorgen? Nehmen die Ihnen die Themen weg?
Nein, diese Parteien machen mir keine Sorgen. Ich bin davon überzeugt, wenn die FDP mutig und glasklar ihre Position vorträgt, dann gibt es für meine Partei, für unsere Partei, sehr viele Möglichkeiten, jenseits von 10%. Allerdings, das gehört auch dazu, dann muss man auch mutig diese Themen auch besetzen.
10% wäre so eine Verdopplung von, mehr als eine Verdopplung sogar. Wenn wir über die Bundesebene reden, da liegt die FDP bei, jetzt ging es mal wieder Richtung 5% zuletzt.
Ja, aber wie gesagt, die Themen sind ja auf der Straße. Und die Themen, die wir in Deutschland diskutieren, ob jetzt Energiepolitik, Migrationspolitik, Wirtschaftspolitik, das sind alles Themen, auch Außenpolitik, sind alles Themen, wo ich der festen Überzeugung bin, dass die FDP-Positionen dazu gut sind und dafür sehr viel Unterstützung gebe.
Wenn sie die Themen dann mutig angepackt hat und das sich in Wahlerfolg übersetzt hat, sieht man sie nochmal im Bundestag?
Das kann man aus der heutigen Sicht noch nicht sagen. Das ist ein langer Weg, aber unser Ziel und alle, die ich kenne und in der Partei treffe, sie arbeiten alle an einem Ziel, nämlich dass die FDP in 3 Jahren wieder im Deutschen Bundestag sitzt.
Das sagt Bijan Dzierzaraj. Herr Dzierzaraj, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass wir so lange über die Protestwelle im Iran gesprochen haben und was da jetzt passiert.
Dankeschön und danke für die Einladung.
Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Lob, Kritik, Anregungen und alles, was ihr uns sagen wollt, bitte an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir sind nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, tschüss, tschüss.